Hallo, ich bin's, die allwissende Stimme aus dem Off. Da ich dieses Mal nicht so viel zu tun habe, wollte ich euch mal persönlich begrüßen und Hallo sagen. Hallo! Habt jetzt ganz viel Spaß mit einer doppelten Portion Peng Puff Pau, der Comic-Podcast.
Peng Puff Pau, der Comic-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff Pau, der Comic-Podcast. Wie immer mit mir, Robert Moldenhauer. Ich begrüße heute Julian an meiner Seite.
Hallo Robert.
Hallo Julian.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder vereint. Haben einen Plan heute tatsächlich und joa, ich sag mal pickepacke voll. Auch heute wird es kurz um Deadpool Wolverine gehen, weil mittlerweile wir beide ihn gesehen haben.
Mhm.
Genau. Möchtest du beginnen mit deinem Fazit oder deinen Eindrücken?
Ich fange gleich mit einem unpopular Take an. Teil 1 und Teil 2 haben mich nie so gecatcht. Deadpool an sich in den Comics war auch nie so meine Favorite-Figur. So als Gimmick mal nebenbei, klar, aber weiß nicht, irgendwie. Ich war nie so die Zielgruppe für Deadpool, hatte ich das Gefühl. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ne? Das ist das Schöne am Universum. Gibt für jeden die richtige Figur.
So.
Aber jetzt was Positives. Der dritte war jetzt der erste, der mich auch wirklich irgendwie. Ne? Ich erinnere mich, als ich den ersten Trailer gesehen habe.
Mhm.
Und der Trailer war vorbei und mein erster Take zu dem Thema war, verdammt, ich glaube, den mag ich. Den werde ich mögen. Ne? Ich glaube, wenn es nur Deadpool 3 gewesen wäre, wäre es ein anderes Thema gewesen, aber da es ja Deadpool und Wolverine ist, konnte mich der ganze Aspekt irgendwie nochmal mit ein bisschen catchen. Ich glaube, der größte Kritikpunkt, den ich bisher gehört habe, war, dass die Story recht dünn ist, wo ich mir denke, ja, ist sie, aber ist auch okay, weil der muss auch nicht so viel Story haben, wenn man sich halt anguckt, was man stattdessen alles hat. Nämlich, das heißt, die ganzen Actionsequenzen, die ganzen Choreos,
ja.
Cameos, Charaktere an sich, die auftauchen. Also der Film ist halt voll genug und dem jetzt auch noch so eine richtig schwere Story, die ganze Zeit irgendwie am Start ist, irgendwie reinzuquetschen, hätte, glaube ich, den Film auch kaputt gemacht. Ne? Nicht, dass die Story, die dabei ist, halt, er hat ja eine Story, ne? Aber ich finde, die ist von der Menge einfach genau richtig in diesen Film reingestreut und gibt allen anderen Elementen, die dieser Film sein will, halt genug Spielraum, sodass am Ende halt ein gutes, schönes Gesamtwerk bei rauskommt. Ne?
Bin ich voll deiner Meinung. Natürlich hättest du ihn auch noch bestimmt tiefer machen können, aber mit den Charakteren, die du hast, finde ich, tragen die auch das bisschen Story. Also voll. Du hast oft genug viel komplexere Geschichten, die nicht getragen werden können, weil Looking at you, Venom, Let There Be Carnage. Mhm. So, da war auch viel Story eigentlich und viel mehr Potenzial drin tatsächlich noch. Mit Schauspielern, die das wahrscheinlich auch hätten tragen können. Aber wenn das Skript und dein Regisseur dir da halt nicht das nötige Geleit irgendwie geben für, dann bist du da halt auch verloren. Dann lieber jemanden, der das Franchise so kennt, so für sich definiert hat mit John Levy. Ja gut, und Ryan Reynolds natürlich zusammen. Und dann hast du da halt einen runden Film, wo ganz viel dabei ist, wo spoilerfrei, aber klar, viel Fanservice passiert,
klar,
aber am Ende doch ein bisschen mehr übrig bleibt als beispielsweise am Ende von No Way Home.
Richtig, so richtig. Ne? Genau, die Filme könnte man ja auch so ein bisschen vergleichen.
Mhm.
Und da hat Deadpool Wolverine für mich auch definitiv besser gemacht. Umso schöner, dass der jetzt den Erfolg hatte, den er hat. Ich finde es sehr schön, den Meta-Gag, den sie, glaube ich, nicht vorhergesehen haben, aber das. Ich sage nicht, dass es ein Spoiler ist, aber innerhalb der ersten paar Minuten benennt sich Deadpool auch selbst im Film kurz als Marvel Jesus.
Mhm. Und ja, das war im Trailer
auch. Jetzt, genau, das ist auch noch im Trailer. Und jetzt hat quasi Deadpool Wolverine ich glaube, nach 20 Jahren ist jetzt der R-Rated-Movie mit den meisten Einnahmen und der Rekord wurde 20 Jahre gehalten von Passion Christi.
Echt jetzt?
Heißt, Marvel Jesus hat jetzt Jesus überholt quasi, kapitalistisch gesehen.
Ja, da sind so viele schöne Sachen drin, über die wir dann vielleicht nochmal reden können, wenn der Film dann endlich beim Streaming ist und man die DVDs und Blu-rays kaufen kann. Dann gibt es vorher nochmal eine fette Spoilerwarnung, weil da sind so viele Sachen drin, über die wir auch reden müssen einfach.
Richtig.
Ne? Gerade mit Blick auch auf Comics. Und zwar gibt es zwei Geschichten, die den Film auch so ein bisschen mit beeinflusst haben. Und das ist einmal Deadpool Kills the Marvel Universe und Deadpool Kills Deadpool.
Andermal. Zu viele. Jeder weitere Satz in meinem
wenn
Kopf
ihr ihn,
schwankt Richtung Spoiler gerade.
Wenn ihr ihn jetzt noch nicht gesehen haben solltet, dann tut es unbedingt. Also es lohnt sich wirklich. Im Original im besten Fall. Ansonsten die deutsche Synchronarbeit ist da bestimmt auch hervorragend. Ich weiß es nicht, habe ich noch nicht auf Deutsch geguckt. Und auch an dieser Stelle nochmal der kleine Hinweis. Vielen lieben Dank, Dennis Schmidt-Voss, der uns eingesprochen hat mit der Deadpool-Stimme, den kleinen Anfang, den ihr hier zum dritten Mal in Folge gehört habt.
Oh, Hallöchen, Deadpool hier. Viel Spaß mit der neuen Folge von Peng Puff Pau, der Comic-Podcast.
der war zu Gast bei, stimmt, der Synchronsprecher-Podcast, der einzig wahre erste Synchronsprecher-Podcast übrigens, findet ihr auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und danke an Mike und an Dennis. So, jetzt weiter im Text. Wir haben uns was ganz Spannendes überlegt dieses Mal. Du beschäftigst dich mit einem Thema, von dem ich nichts weiß. Mhm. Ich beschäftige mich mit einem Thema, also das du zwar kennst, aber andersrum. Wir erzählen uns das gegenseitig.
Richtig.
Ist aber keine Neuigkeit. Wir machen einfach, vielleicht erzählen wir es. Gehen wir doch einfach weiter im Text. Meine Güte. Du hast uns was Spannendes mitgebracht heute, Julia.
Richtig.
Und es war euch so viel wert, es zur Power of the Month zu machen, dass es natürlich Erwähnung findet.
Richtig. Ich glaube, ich war selten so investiert in ein Heft wie in dieses Heft,
okay,
was die Kategorie angeht. Bei der Kategorie geht es ja eher um ein Bauchgefühl, auch wenn es manchmal auch Sachen sind, die man ja selber noch gar nicht kennt, weil es ja komplett original, neue IPs sind. Ne?
Ich würde gerade sagen, ihr kennt ja immer nicht mehr als die, im Deutschen heißt das Buchfahne.
Richtig.
Teasertext.
Genau, Solicitations
in so. Englisch.
Ich hasse
Ankündigung,
so.
Ankündigung,
Ankündigung,
Ankündigung.
Zismen. Raus damit. Da jetzt bei dem, worum es jetzt aber geht, ist das anders, weil es zwei Franchises vereint, die mir als mir einfach super am Herzen liegen und quasi so ein Crossover ist, das ich mir nur als Kind, als junger Jugendlicher irgendwie erträumt hätte können. Und zwar geht es um ein vierteiliges Crossover zwischen den Turtles und der Manga-IP Naruto, die man vielleicht ja auch schon mal irgendwie in seinem Leben irgendwie mitbekommen hat, ob man da jetzt tief drin ist oder nicht, ist ein anderes Thema, aber
ich kenne es tatsächlich auch nur wirklich von RTL 2.
Richtig.
Und das scheint auch immer noch zu laufen.
Ja.
Also wahrscheinlich ähnlich vergleichbar wie Dragon Ball, Dragon Ball Z.
Kommen wir
nicht inhaltlich, einfach nur von der Tragweite oder der Größe dessen, was es ist.
Der Vergleich dafür, dass du da jetzt nicht in der Thematik bist, ist perfekt, weil es eigentlich mit Dragon Ball genau der richtige Vergleich ist. Kurzer Abriss, Naruto, eins der größten Manga-Franchises an sich, dass es ein Crossover zwischen so einer großen Manga-IP und einer Comic-IP gibt, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt meiner Recherche nach auch einzigartig.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Das gab es, glaube ich, so wirklich noch nicht. Ne? Ja,
also klar, wissen wir beide, Turtles sind die Meister der Crossover. Im Manga-Bereich gibt es auch Crossover. Seltener. Also es gibt eine Kurzgeschichte, wo der leider verstorbene Toriyama, der Erschaffer von Dragon Ball, zusammen mit Oda, dem Erschaffer von One Piece, mal ein Crossover hatte. Es gab sogar zwei sogar.
Okay.
Ne? Also wie es bei den Comics auch passiert, also innermediumstechnisch passieren da ab und zu auch mal so ein paar kleine Sachen.
Intermedial.
Schönes Wort. Schönes Wort. Genau, aber dass halt Leute aus Comic und Leute aus Manga dann zusammen eine Geschichte erleben, ist, wie gesagt, meiner Meinung nach einzigartig. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass es so lange gebraucht hat, damit sowas mal passiert. Aber
ja, das ist, ja, wir erleben das sonst irgendwie so, dass das so, so, wenn dann westliche Franchises genommen werden, da fällt mir jetzt halt gerade Batman ein, der dann zweimal, glaube ich, in Manga-Form erschienen ist. Ich glaube, einmal in den 70ern und jetzt irgendwann Anfang der 2000er.
Deadpool gibt es ja auch zum Beispiel als Manga-Variante.
So, und so weiter. Natürlich, genau, danke.
Aber das ist ja quasi wieder nur, in Anführungszeichen, eine westliche Comic-Figur, die sich in einem anderen kulturellen Medium dann bewegt. Aber letztendlich ist das ja auch nochmal was anderes, als wirklich Medium 1 nehmen, Charaktere aus Medium 1 und in Medium 2 werfen. Ne? Also Comic-Manga sind ja auch echt eigentlich so nah beieinander.
Also sie werden trotzdem komplett unterschiedlich voll, ne?
Also
gesehen.
So, insofern und dann doch am Ende, obwohl ne, inhaltlich ist es ja das Gleiche. Eigentlich. Ne?
Also irgendwie
es sind
Textkombinationen.
So verschollene Geschwister einfach, ne? Die sich halt kulturell bloß komplett anders entwickelt haben, aber letztendlich auch gar nicht. Ne? Also es ist wirklich, jedenfalls aber ist dieser Meilenstein jetzt eingetreten und im Oktober kommt dann Nummer Ausgabe 1 raus von Teenage Mutant Ninja Turtles X Naruto. Geschrieben von Caleb Göllner. Der hat schon Erfahrung mit den Turtles. Die hat er nämlich auch schon ein paar Mal geschrieben. Hat auch ein paar Sachen Sonic thematisch geschrieben und auch von den Mighty Morphin Power Rangers hat er auch ein paar Sachen geschrieben, unter anderem. Und gezeichnet wird es von Henry Prasetya. Mir auch nicht wirklich geläufig bisher, aber die Person hat auch Erfahrung mit den Power Rangers, aber auch mit Kamen Rider zum Beispiel.
Ah.
Also dass die beiden Personen sich da eingefunden haben, um eine Geschichte mit unter anderem den Turtles zu schreiben, ergibt vollkommen Sinn für mich. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und da halt jetzt Naruto mit reinzuwerfen, ist interessant, aber
deshalb ganz kurz, Turtles gehen wir ja meistens immer davon aus, dass die Leute wissen, was Turtles sind. Ne? Vier Schildkröten, die in Us gelandet sind und dann jetzt vermenschlicht worden sind, gefunden von einer Ratte. Es gibt da sau viele Versionen von. Die Ursprungs-Comic-Version ist immer noch anders als die in den Filmen. Selbst in weiteren Neuverfilmungen ist es ja dann immer anders gewesen. Aber wir wissen, New York, vier pizzaliebende Turtles. So, und die treffen jetzt auf Naruto. Und was ist Naruto?
Genau.
Oder wer ist Naruto?
Naruto an sich, der Mangaka heißt Masashi Kishimoto, der Original Naruto Manga Run lief von 99 bis 2014, hat mich also sehr lange Zeit meines Lebens begleitet. Unterschied zum Comic, Mangas werden ja immer in so kleinen Softcover-Trades released, die so ein bisschen ans lustige Taschenbuch erinnern. Da sind wir auch bei Dragon Ball. Wenn man die aneinander reiht, ergeben sich da oft auch halt so weiterführende Bilder mit Charakteren und so weiter. Aber die einzelnen Chapter, wenn man so mag, was bei uns bei den Comics ja diese Single-Issues sind, die kommen eher in Magazinen, dann mit anderen Geschichten auch. Also ich glaube, mit das bekannteste müsste die Weekly Shonen Jump sein. Und da hast du dann jetzt als Beispiel 10 Seiten Naruto, dann hast du 10 Seiten Dragon Ball, 10 Seiten One Piece.
So genau, so schön anthologiemäßig, sowas wie 2000 AD.
Richtig.
Genau, oder was sie jetzt mit Action Comics gemacht haben, ne? Wo du halt drei Geschichten immer, da so drei verschiedene Geschichten hast.
Genau, die, das, ne? Bloß dann halt wöchentlich. Dementsprechend ist der Output halt seitenzahltechnisch geringer, aber nicht umso gehaltvoller natürlich. Ist eine ganz andere Art zu arbeiten, ne? Du kannst dich nicht vorab hinsetzen, das vorproduzieren, sondern, also klar schon so ein bisschen, aber sobald du einmal in dieser Tretmühle bist, dann läuft die halt auch, ne? Und dann musst du da am Start bleiben irgendwie.
Die Frage, wollte ich gerade sagen, wie weit im Vorfeld ist der Prozess des Schreibens?
Richtig, richtig.
Ne? Weil sowas muss ja geplant werden eigentlich. Voll. Also. Ja. Aber das hat dann halt noch mehr diesen Soap-Opera-Style tatsächlich.
Richtig.
Ne? Das ist natürlich spannend. Und kommen die dann auch trotzdem nochmal gesammelt raus?
Ja, genau. Ne? Ja. Also du hast immer diese wöchentlichen, 10 Seiten, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn da sich eine gewisse Anzahl gesammelt hat, dann gibt es die halt als Taschenbuch-Trade quasi, was dann ein Volume ist. Naruto lief insgesamt 72 Volumes, wovon die ersten 27 der erste Teil sind, wenn man so mag. Auch da wieder zurück zu dem Dragon Ball-Vergleich. Der erste Part von Naruto könnte man so ein bisschen vergleichen wie mit dem ersten Part von Dragon Ball. Ne? Die Charaktere sind jünger. Es ist alles so ein bisschen mehr lighthearted, goofy. Vom Stil her nicht, dass da auch schlimme Sachen passieren, aber die allgemeine Stimmung und wie es aussieht, ist halt ein bisschen, ich will nicht kindlich sagen, aber halt jünger einfach so ein bisschen, ne? Weil die Charaktere sind ja auch noch jünger. Okay. Und dann, wie bei Dragon Ball auch, gibt es bei Naruto einen Timeskip. Ne? Wir spulen der Zeit 2 Jahre vor, die Charaktere sind gealtert und alles wird ein bisschen, wie bei Dragon Ball Z, dann auch ein bisschen erwachsener.
Und gibt es einen Hauptcharakter, den wir die ganze Zeit begleiten? Ja. Oder sind das, okay, das ist Naruto. Das der heißt Naruto.
Genau, der titelgebende also, Naruto Uzumaki ist der Hauptcharakter, dem wir halt folgen. Wir stellen uns eine Ninja-Welt vor, wir haben keine Technik. Der Begriff Chakra wird ja auch vielseitig genutzt. In der Welt von Naruto ist Chakra eine Energieform, die Ninjas auf diverseste Art und Weise in sich halt sammeln, channeln und auch nutzen können durch Handzeichen, dann verschiedene Sachen können. Es hat eine sehr breite Welt mit verschiedenen Nationen. Da muss ich jetzt auch gar nicht zu tief reingehen, aber auch verschiedene Nationen haben halt auch verschiedene Umgänge im Verlauf der Jahrzehnte mit diesen Kräften für sich erlernt. Das Dorf, in dem Naruto halt groß wird, da ist halt auch verschiedenste Clans, die dann verschiedene Fähigkeiten haben, die halt nur jeder für sich hat. So, da gibt es Leute, die können durch dieses Chakra, was können die? Die können Insekten manipulieren. Die anderen sind ganz affin mit Hunden. Dann hast du aber wieder Leute, die ihre Schatten manipulieren können und dadurch deine Schatten manipulieren können und so weiter. Also letztendlich hast du alles. Ne? Du kannst auf Feuer spucken, etc. pp., die Elemente und so weiter.
Also, wollte ich gerade sagen, es erinnert so ein bisschen an Avatar, wo es relativ einfach war mit den 4 Elementen. Dann kam mir in den Gedanken, okay, es klingt so ein bisschen wie Force-User bei Star Wars, ne? Die ja zumindest, oder je mehr Star Wars jetzt weiterentwickelt wird, ist es ja eher so, dass es nicht rückschrittig ist inhaltlich, sondern geschichtlich. Und wir da ja auch konfrontiert wurden in High Republic zum Beispiel, dass die Macht auch für ganz verschiedene Aspekte tatsächlich zum Heilen und so weiter genutzt werden konnte. Daran erinnert mich das gerade so.
Genau, das hast du auch, ne? Dann hast spannend. Du irgendwie in der Welt wird es, glaube ich, unterschieden in 3 Arten. Du hast halt irgendwie so eher Faustkampfmäßiges, so Direct Combat-mäßiges, dann hast du Charaktere, die natürlich sehr stark von Bruce Lee natürlich inspiriert sind. Man bedient sich an allen Klischees, die irgendwie mit Martial Arts und Ninja zu tun haben, aber fügen das halt so was Originellem zusammen. Naruto ist anfangs der Geschichte ein Waisenjunge, hat niemanden, lebt ganz alleine, so der Verstoßene in Anführungszeichen, weil in ihm ein mächtiges Wesen gebannt ist, der neunschwänzige Fuchs. So, da gibt es noch mehrere, aber für dieses Wesen ist halt gefürchtet, weil das halt so die Macht hat, auch Städte zu verwüsten. Okay. Also er hat diese Entität in sich gesperrt und wird deshalb so ein bisschen ausgestoßen in der Gesellschaft.
Ah, okay. Und wir wissen,
warum auch immer das so ist, spielt keine Rolle, landet dann aber in der Schule letztendlich trotzdem und möchte halt Hokage werden. Und der Hokage ist quasi der Präsident des Dorfes. Also obwohl er quasi so die schlechtstmöglichsten Ausgangspositionen hat, möchte er der Anführer des Dorfes werden, nicht aus Macht.
Klingt auch cooler als Gemeinderatsvorsteher.
Ne? Richtig. Ne? Und möchte einfach der Anführer des Dorfes sein, der halt sich um die Leute kümmert. Ne? Also obwohl er so viel Ablehnung erfahren hat, möchte er trotzdem die Galionsfigur sein so, und halt auf alle aufpassen. Ne?
Sucht halt. Da steckt natürlich super viel drin.
Natürlich, ne? Da können wir jetzt auch. Wunderschöne Geschichte. Letzter Dragon Ball-Vergleich. Naruto, dann im Anime später die zweite Hälfte als Naruto Shippuden mit Untertitel genannt, endet irgendwann. Mittlerweile läuft es weiter als Boruto. Ah. Naruto Next Generation. Boruto ist der Sohn von Naruto. Spoiler, ist eine Weile draußen.
Ja,
ne? Läuft quasi weiter. Dann hast du da auch die jüngere Generation. Heißt nicht, dass die älteren Generation nicht mehr auftauchen, aber das Zepter wird langsam weitergegeben, die Welt wird weiter ausgebaut. Genau, ne? Also es ist eine immer weiterhin noch stattfindende Welt. Ob man das mag oder nicht, ist ein anderes Thema. Ne? So eine Legacy-Sequels sind immer, glaube ich, sehr polarisierend. So manche denken es, also ich persönlich denke mir auch, geil, es geht weiter.
Ja.
Ne? Und andere Leute denken sich halt, na, da hätte es aber auch enden können. Ne? Muss man das jetzt weitermachen?
Oder du hast halt das Dilemma wie in den Comics mit den ganz banalen Superhelden, die halt einfach seit 80 Jahren nicht älter werden, wirklich. Da hast du halt das andere Problem. Entweder wird es irgendwann wieder geredconnt oder wieder auf Null gesetzt durch irgendein schlimmes Großevent oder. Dann ist das natürlich, also es ist halt auch näher dran an der Realität.
Richtig, ne? Die Charaktere, die auch älter geworden sind, ne? Manche sich auch im Verlauf der Zeit dann zur Ruhe setzen. Jetzt wieder zurückgezoomt, ersten 27 Volumes, die erste Phase, wo die Charaktere auch noch etwas jünger sind und gerade erst so reinkommen in das Ganze, weil in diesem Setting wird dann das Crossover spielen. Ah. Ne? Weil das war ja auch die Frage, okay, mit Naruto, Crossover, cool, aber wann bei Naruto? Mhm. Und durch den Artstyle haben wir jetzt schon gesehen, okay, es sind die ursprünglichen Designs. Heißt, wir haben quasi das ursprüngliche Ausgangssetting mit Team 7, das Naruto beinhaltet, zwei andere Charaktere und halt den Lehrmeister. Und da springen jetzt die Turtles mit rein. Der Pressetext lässt uns nur wissen, dass April ein Interview hat mit der zu dem Zeitpunkt Dorfältesten, also dem Hokage zu diesem Zeitpunkt, dem Charakter Tsunade, den man als Naruto-Fan hat, auch kennt. Und das gefällt dann aber dem Foot-Clan nicht.
Natürlich nicht.
Und dann auch nicht irgendwelchen anderen bösen Gruppierungen aus Naruto. Und die werden wohl ein Team-Up haben. Mhm. Aber die Turtles finden das natürlich nicht toll und sind dann auch da. Wie oft bei den Crossovern habe ich das Gefühl, manchmal wird erklärt, warum gewisse Franchises aufeinandertreffen. Und bei anderen ist es einfach, die sind halt jetzt da.
Mhm.
Lebt damit. Mhm. Ne? Und wie gesagt, wir haben eine Ninja-Welt. Wir haben die Teenage Mutant Ninja Turtles, die dann auch, glaube ich, da so diesen Ninja-Aspekt ein bisschen mehr ausspielen können. Mhm. Wenn ich jetzt an den dritten Real-Life-Turtles-Film denke.
Jetzt weiß ich, was du meinst, ja.
Wo sie auch ins feudale Japan reisen und so.
Ja.
Vom Vibe nehmen wir das, werfen da aber halt noch Leute rein, die halt Feuerbälle schießen können, sich verdoppeln können und die Wände langlaufen können, etc. pp. Ich würde gerne noch mehr dazu sagen, kann ich aber nicht, weil ich im jetzigen Zeitpunkt auch nicht mehr weiß, aber für mich sind das einfach zwei Kindheits-Franchises, die da aufeinandertreffen. Und ab der Sekunde, wo ich nur dieses Cover gesehen habe, ohne irgendwas, war für mich klar, okay, ich will. Und auch wenn es etwas hart klingen mag, ich werde versuchen, auch den Erfolg dieses Heftes im Laden so sehr zu forcieren wie möglich. Einfach nur, damit das Signal gesendet wird. Ich hoffe, weltweit passiert das. Ne? Wir sind ja jetzt nicht der Nabel der Welt. Ich hoffe, da geht's weiter. Oder dass mit diesem kolossalen Schritt dieser zwei Welten, die in einen Topf zu werfen, da vielleicht wir, was jetzt gerade erleben, den Anfang von etwas, was sich noch weiterentwickeln könnte.
Bleiben wir gespannt. Nee, auf jeden Fall hast du mich auch ein bisschen hooked. Ist natürlich schön, dass du jetzt nicht irgendwie 25 Jahre Geschichte von Naruto im Kopf haben musst oder wahrscheinlich relativ easy und du holst halt trotzdem wahrscheinlich jede Menge Leute mit ab. Das ist momentan aber so ein Ding. Aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch wirklich immer an den Turtles. Also die Turtles haben zum 41 Jahre jetzt auch Jubiläum. Wie gesagt, das passt natürlich super, ne? 40 Jahre Turtles, 25 Jahre Naruto.
Voll.
Bietet sich ja mehr als an. Es sind diverse Jubiläen gerade. Was Anfang des Jahres begonnen hat, nämlich wo wir bei Crossover sind und Turtles of Grayskull. Und zwar eine Actionfiguren-Line, wo das ist kein Mashup irgendwie, sondern es ist wirklich eine Art Crossover. Und das ist total geil. Und das scheint, also erstens, so wie früher bei den alten He-Man-Actionfiguren auch, ist natürlich ein kleiner Minicomic immer bei den Figuren dabei. Und ja, ich sammle die natürlich. Weiß ich nicht, ob das von Anfang an geplant war oder nicht, aber es ist jetzt, glaube ich, diese Woche. Mit dieser Woche meinen wir übrigens die vorletzte Augustwoche, in der wir aufnehmen gerade, also Ende August. Turtles of Grayskull, das Crossover kommt jetzt als Comic raus. Wahrscheinlich als Miniserie, glaube ich, bei Dark Horse.
Ich glaube, vier Teile.
Wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, was es ist. Ich glaube nicht, dass es die Mini-Comics sind, die einfach nur jetzt in den normalen sind. Ich glaube wirklich, dass es nochmal eine andere Geschichte sein wird. Und zwar, also wahrscheinlich anders erzählt, sonst bei den Figuren ist ja immer nur so eine kleine Mini-Story dabei. Und ja, Michelangelo hat, da habe ich das richtig gesehen, habe auch die blonden Haare, genauso wie die Actionfigur, wie sich das gehört. Ach, herrlich. Egal. Nein, deshalb. Also in diesen Crossovern steckt immer eigentlich wirklich viel Potenzial, wenn sie es ernsthaft machen. Ich erinnere da immer noch an das das von den Zeichnungen bisher unübertroffen schlechteste Crossover JLA Power Rangers. Mhm. Das ich aufgrund der Zeichnung nie gelesen habe. Deshalb, wenn dann sowas kommt wie TMNT Naruto, bin ich echt gespannt.
Eben, ne? Und auch guckt, wie passen die Charaktere zusammen. Ne? Sag ich ja. Jetzt, haben wir gleiche Archetypen. Ne? Da ist die witzige Figur, da ist so die eher broody Figur, da ist die schlaue Figur. So, ja. Wenn das aufeinander passt, umso besser. Und ich kann mir schwer vorstellen, wie sie das verhauen, sage ich mal. Es ist alles da, die Bausteine sind da, die Puzzleteile passen. Ja. Jetzt muss man es bloß einmal richtig zusammenlegen und dann wird es halt richtig geil.
Turtles sind auch noch ein weiterer kleiner Ankerpunkt, und zwar haben da auch Leute dran gearbeitet, die an einer anderen Serie gearbeitet haben, die mich in meiner Kindheit auch geprägt hat. Gargoyles. Mhm. Und das ist ja momentan generell so ein Trend, was 80er, 90er Zeichentrickserien angeht, das irgendwie in irgendeiner Art und Weise weiter am Leben zu halten, was super cool ist, weil es ist großartige Popkultur. Und Gargoyles, ganz kurz, für alle, die es nicht wissen, war eine Zeichentrickserie, die lief von Oktober 94, auch da, ne, wieder Jubiläum, 30 Jahre, ole ole, bis Februar 97, und parallel sind da Comics erschienen, sonst würden wir natürlich nicht drauf eingehen. Auch jetzt gibt es gerade Comics. Und das Ding ist, es gab nie so wirklich bei der Serie irgendwie einen Creator-Account. Da wurde nie irgendjemand wirklich jetzt für benannt. Es gibt zwei Leute, die aber darauf verantwortlich sich zeigen. Das ist zum einen Greg Weisman und das andere ist Michael Reeves. Und Greg Weisman hat zwar nicht geschrieben, der hat nur die dritte Staffel geschrieben, und der hat aber Michael Reeves damals an Bord geholt. Und Michael Reeves hat so gefühlt an jeder Zeichentrickserie, die ich als Kind geliebt habe, mitgearbeitet. Unter anderem den Teenage Mutant Ninja Turtles, aber auch an He-Man and the Masters of the Universe. Sowohl die alte Serie, die New Adventures, als auch die aus von Anfang 2000. Und auch für The Animated Series, über die habe ich in der letzten Folge mit Hans kurz ein bisschen nochmal geschnackt. Genau, aber zurück zur Zeichentrickserie. Das waren drei Staffeln. Auch die erste war halt irgendwie nur festgelegt, 13 Episoden. War dann so erfolgreich, dass es dann mit Staffel 2 gleich 52 Episoden gab.
Wow.
Und dann gab es aber über ein anderes Network, glaube ich, die dritte Staffel auch nochmal nur 13 Episoden. Und da soll Greg Weisman wohl mitgeschrieben haben. Greg Weisman wiederum ist, der hat bei DC angefangen, mit Anfang 20 irgendwie. Hat einfach nur in Anführungsstrichen als Redakteur gearbeitet. Sollte eine Black Canary-Serie eigentlich schreiben, die schon so ein bisschen fertig war. Dann kam aber von Mike Grells, Green Arrow, The Longbow Hunters, die Green Arrow-Serie, weil da hat auf seine Trickpfeile verzichtet und ist jetzt halt wirklich back to the roots, was die Pfeile angegangen ist. Das war wohl ein Riesen, also ist offensichtlich ein Riesending in den Comics. Genau. Wie kam ich da jetzt drauf? Dass Greg Weisman dann aber nicht aufgehört hat, Sachen zu schreiben, sondern der hat für Star Wars Rebels, hat er zum Beispiel mit Dave Filoni gearbeitet, aber nur an der ersten Staffel. Und da ist so ein bisschen zu merken, so die letzte Staffel Gargoyles ist so ein bisschen cheesy, glaube ich, gewesen. Und die erste Star Wars Rebels war ja auch noch eher sehr kindlich. Der Ton hat sich ja dann auch so ein bisschen verändert. Immer nachdem Greg Weisman weggegangen ist oder hinzukam, war da so eine Tendenz. Will ich jetzt gar nicht weiter sagen. Der war bei Young Justice mit dran, auch ein paar Spider-Man-Zeichentrickserien irgendwie. Deshalb, das wird nicht nur an ihm gelegen haben. Ne?
Das klingt für mich so, dass durch diverseste Comic-based Franchises, serientechnisch da irgendwie durch ist, also schon die Welt dahin so ein bisschen gesehen hat, also Expertise gesammelt hat.
So. Und der schreibt jetzt Gargoyles Comics. Und zwar bei Dynamite. Dynamite hat angefangen im Dezember 2023, kam die erste Ausgabe. Gargoyles, geschrieben von Greg Weisman, war ein Run von 12 Heften. Und in der ersten Ausgabe wird halt wirklich erstmal zusammengerafft aus der Sicht von Elisa Marzer. Das ist ja Polizistin in New York, mit denen die Gargoyles da zusammenarbeiten. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, soll ich nochmal kurz erzählen, worum es bei Gargoyles geht?
Kurz, ja.
Dann erzähle ich nochmal kurz, worum es bei Gargoyles geht.
Ich weiß es, ich habe es ja als Kind auch gesehen, aber ist ja auch, wie du gerade gesagt hast, auch ein paar Jährchen auf dem Buckel.
Und zwar geht es darum, wir sind im mittelalterlichen Schottland, 994, auf einer Burg, die angegriffen wird von Wikingern bei Sonnenuntergang, und auf einmal erwachen diese Steinfiguren zu leben und verteidigen die Burg, werden dann verraten und sie werden halt auch am Tage in Stein verwandelt. Und die Legende besagt dann, dass sie erst wieder erwachen, wenn die Burg sich über die Wolken erhebt. Und dann skippen wir vor, 1000 Jahre später. Das ist so geil, ne? Es ist only in Comics oder in Zeichentrickserien. Wolken. Passiert das dann natürlich, und sie sind in der modernen Welt der 90er Jahre in New York angekommen, erwachen zum Leben und müssen sich dann dort in dieser Welt zurechtfinden. Ne? Auch ein schönes klassisches Trope. Ne? Man schmeißt da zwei Welten zusammen. Und wie gesagt, die menschliche Komponente in der Serie ist halt die Polizistin Elisa Marza, die dann zum Beispiel auch zum Love Interest wird. Das erfahren wir halt gleich auf der dritten Seite im Comic, also von daher no Spoilers. Es gab eine Comicserie, 11 Ausgaben, 1995, gezeichnet von Amanda Conner, die damals, glaube ich, noch am Anfang ihrer Karriere stand. Die werden nochmal neu aufgelegt. Allerdings erst Januar 2026, was ich gelesen habe. Und ich glaube und behaupte, dass da jetzt quasi die neue Serie von Greg Weisman anschließt. Ja, und wie gesagt, es gab Gargoyles, dann gibt es noch Gargoyles Dark Ages. Das waren nochmal 6 Ausgaben. Die, glaube ich, wirklich nur sich in der alten Zeit spielen. Und jetzt gibt es noch Gargoyles Quest, da habe ich gar keine Ahnung, worum es geht. Und die läuft scheinbar noch. Wir haben da vorhin noch mal kurz reingeguckt gehabt. Mhm. Irgendwie klingt es so, als wenn mit Ausgabe 5 Schluss ist. Also ihr seht, das ist, ne, relativ einfach zu sammeln. Das ist immer schön in Kapitel unterteilt. Das ist auch das, was mir da so ein bisschen mit in die Karten spielt. Und das nächste ist die Variant, ich weiß nicht, ob es Variant-Cover sind oder die regulären Cover von Parillo. Sind wunderschön. Ausgabe 6 ist mein absolutes Lieblingscover mit Elisa vor der Statue von Goliath, ist der Hauptfigur. Ah, toll.
Ist bei Dynamite immer schwierig, weil Dynamite wirft für, ne, also Marvel und Co. kennen wir es ja auch, Variant-Cover, mal mehr, mal weniger.
Ganz kurz, Ausgabe 1 Gargoyles, ja. Dynamite Entertainment, 72 Variant-Cover, wenn ich mich nicht verzählt haben sollte.
Genau, da wollte ich drauf hin.
Wer sammelt das?
Dynamite hat irgendwie den Ansporn, bei jeder Ausgabe, unabhängig davon, ob da was Wichtiges passiert, es ein Meilenstein ist, es eine Nummer 1 ist, was die anderen Verlage meistens dann als Anlass nehmen, um da so eine Variant-Schlacht aufzufahren. Mhm. Dynamite macht das für jeden Titel, für jedes Heft. Du hast immer so viele Cover. Ne? Also wir als Laden da auch sagen, wir bestellen auch gar nicht alle, weil es einfach war. Da bräuchten wir noch einen Regalbereich nur für Dynamite-Cover. Es ist eine Schlacht einfach. Es ist so viel. Ob man das braucht, ne, anderes Thema, hat bestimmt seine Daseinsberechtigung, aber.
Also da kann, stimmt auf jeden Fall, wenn man mal sagt, da sollte für jeden was auf jeden Fall irgendwie dabei sein.
Voll. So.
Richtig. Ne? Aber es ist sowieso spannend, dass Dynamite, das, also Gargoyles ist ja auch Disney Property. Also das ist das Coole. Ihr könnt alle Folgen bei Disney Plus gucken übrigens, weil es auch wunderschön synchronisiert ist, wie ich finde. Mhm. Aber auch im Original ist es total geil, weil seine ehemalige Love Interest damals, die ja dann zu Demona wird, das ist der Name, den ihr die Menschen gegeben haben, die wird synchronisiert von
Marina Sirtis.
Die hat Diana Troy in Star Trek Next Generation gespielt und war ja auch, oder die Love Interest, nicht nur Love Interest, die waren ja nachher auch zusammen und verheiratet, von Commander Riker, gespielt von Jonathan Frakes, in Deutschland auch bekannt als Mr. X-Faktor. Der spricht David Xanatos, den menschlichen Widersacher der Gargoyles.
Der auch ein bisschen so aussieht wie er,
lustigerweise, ne? Ja, das ist, und der scheinbar auch ziemlich viel Spaß hat. So, also es macht sowohl Spaß im Deutschen als auch im englischen Original, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, Disney Property, und Disney hat ja in den letzten Jahren generell angefangen. Darkwing Duck ist rausgekommen, was war noch, die ganzen Bösewichte, Maleficent. Ne,
diese Disney-Villains-Reihe.
So, genau.
Ne, da hast du, Maleficent hast du gerade schon gesagt, Scar, Cruella de Vil.
Hades war auch noch.
Hades, genau. Ja. Ne, also dieses ist ja, ne, der, wobei der Trend ja schon wieder vorbei ist eigentlich, ne, mit dem die Bösewichte irgendwie zu Antihelden versuchen weiterzuentwickeln. Aber alles unter Dynamite. Ja. Interessanterweise, obwohl Disney ja mit Marvel so ein kleines Comic-Studio unter der Fuchtel hat, wo man das auch selber machen könnte. Aber interessanterweise sind diese ganzen IPs, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, alle bei Dynamite, die ja eher sonst für so Pulp Comics wie Vampirella und Co. bekannt sind, Red Sonja, dann diesen Kinder-Approach, interessant. Also, warum auch immer.
Was ist das Neueste, was sie da so haben bei Dynamite?
Herkules.
Ja.
Aber Herkules hat, glaube ich, einen Monat angefangen nach einer anderen IP, die mir aber persönlich ein bisschen mehr am Herzen liegt, und darum rede ich jetzt auch über die. Lilo und Stitch. Lilo und Stitch ist es ist so eine Generationsfrage, wenn man anfängt zu debattieren, was ist der beste animierte, gezeichnete animierte. Mhm. Aber da bleibt Lilo und Stitch für mich als unpopular opinion einer meiner liebsten gezeichneten Disney-Filme. Ist ja einer der letzten gewesen, aber hat mich da auch als Kind einfach voll abgegriffen irgendwie. Und ja, natürlich gibt es jetzt auch zu Lilo und Stitch Comics von Dynamite.
Ich fand den auch richtig gut. Weil er, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber das ist halt, also es ist untypisch Disney.
Voll.
Was körperliche Darstellungen angeht, auch gerade von Frauenkörpern, dann, dass wir eigentlich eine Person haben, die fällt schwer, auf den ersten Blick zu der zu relaten in irgendeiner Art und Weise. Auf eine Art total nachvollziehbar, aber.
Ja, das hat null dieses, oh, Du hast es schon gesagt, das ist halt null, so dieses klischeehafte, ja, genau, glückliche Familie. Ne? Ja. Du hast Lilo, also, ne, ach, weiß nicht, schwer vorstellbar für mich, dass Menschen Lilo und Stitch nicht kennen, aber Lilo lebt mit ihrer Schwester Nani auf Hawaii.
Mhm.
Und keine Eltern, die machen ihr eigenes Ding. Also allein da, ne, keine glückliche Familienstruktur, sondern du hast die zwei Schwestern, die dann aber auch nicht so als die Damsel in Distress irgendwie dargestellt werden, sondern die machen ihr Ding, die ziehen die Sachen durch.
Kommen nur beide miteinander halt nicht klar. Eben, ne?
Ja. Große Schwester, kleine Schwester, die Große mimt die Mutter für die Kleine. Die Kleine ist aber auch irgendwie so ein bisschen außen vor. Lustigerweise ist sie von der Art so ein bisschen wie Naruto. Fällt mir gerade erst auf und wünscht sich einfach einen Freund, so den besten Freund, den sie halt braucht, um irgendwie ein bisschen mehr Spaß im Leben zu haben. Und dann fällt da eine Rakete vom Himmel und aussteigt Stitch, ein künstlich erschaffenes Wesen, das einfach erdacht ist als die ultimative Killermaschine. Und dann lernen sich diese zwei sehr verschiedenen Charaktere kennen, aber merken, Familie muss nicht unbedingt was mit Blut zu tun, sondern die Familie ist die, die man sich aussucht, und die beiden einfach das Beste auseinander herausbringen. Super wholesome. Genau, und das jetzt in Comicform ist genau das. Es ist super wholesome. Es ist vielleicht nicht die tiefste Geschichte, so, also auch nicht die dramatischste, aber es hat trotzdem einen super auch moralischen Mehrwert für Jung und Alt. Nimmt so ein bisschen, der erste Film spielt größtenteils auf Hawaii, ich glaube ausschließlich auf Hawaii und ein bisschen im Weltall, weil letztendlich ist es Science Fiction auf eine Art und Weise. Ja, das Aliens und Co. Ne?
Aber tatsächlich nur am Anfang.
Ne? Richtig, ne? Und dann der Rest auf der Erde. Ne? An sich da auch nochmal progressive Gedanken. Du hast
total, du hast ja auch diesen eigentlich, Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, diesen erst einmal männlich gelesenen Charakter, der ja losgeschickt wird, ihn zu fangen, zusammen mit einem anderen, auch relativ maskulin, männlich lesenden Wesen, das ihn einfangen will, wegen des Kopfgelds, glaube ich, das ausgesetzt ist. Und zwischen den beiden entsteht dann aber auch so eine, nicht homoerotisch, aber doch schon auch so auf einmal so eine klassische Rollenverteilung, wo, also wenn ich das noch richtig erinnere, wir haben den auch erst vor ein paar Monaten geguckt.
Du hast Pleakley, das ist der General, also einer von der Space Armee, der da halt mitgehen soll, mit dem Erschaffer, das ist der andere, der ein bisschen größere.
Ja, genau.
Jumba, der Erfinder oder Erschaffer, Creator von Stitch und anderen Aliens, Alienwesen. Genau, und der erst eher so eher männlich gelesen wird, der Pleakley, aber auf der Erde dann zur Tarnung eher ein weiblich gelesenes Bild annimmt. Letztendlich recht stereotypisch gehalten, ne, mit, oh, guck mal, mein Kleid passt es zu dem Hut und so weiter. Ja, ne? Aber trotzdem hast du dann einen mehr oder weniger Gender-Fluid-Charakter.
Ja.
Was Stitch kam, wann kam die so ein Stitch raus? 2000 herum. Seinerzeit ein bisschen voraus war.
Ja.
Dahingehend hat auch Punkte. Und das halt in keinster Weise irgendwie jetzt negativ konnotiert worden ist, sondern es war eher ein, ja, warum nicht? Ne? Kein Charakter
kritisiert. Es wurde gar nicht hinterfragt.
Eben, kein Charakter kritisiert es, kein Charakter denkt sich, sondern es ist alles so, ja, ey, wenn dieser Alien jetzt der Meinung ist, sich so zu verhalten und so zu kleiden, why not so? Wer sind wir, das zu verurteilen? Ne? Und der Charakter ist glücklich damit, geht voll auf in seiner Rolle, wird auch irgendwann merkt, das ist keine Rolle, die er spielt, sondern das erfüllt ihn auch die Art und Weise. So glücklich war er noch nie. Ne? Also da auch recht für die damalige Zeit echt progressiv.
Ja. Ne?
Also alles, wie du schon meintest, alles an diesem Film wirft dieses ganzen Disney-Klischees, wenn wir so wollen, halt raus. Ne? Auch
Außer tote Eltern.
Ne? Aber halt auch kein Love Interest, ne? So dieses, ne, so, du brauchst, ne, Liebe ist schön.
Nee. Die Schwester.
Bisschen, ne? Ja,
mit dem Typen,
aber auch die braucht ihren Freund da quasi nicht, um sie zu retten, sondern.
Das stimmt.
Ne, er ist halt auch da und ist halt supportive, was ja manchmal auch reicht.
Ja.
Ne? Unterstützen. Nicht abnehmen, sondern da sein und zuhören.
So,
ne? Also ja,
guter Punkt.
Super wokes Werk. I love it. Immer noch. Comic-Reihe läuft aktuell. Sehr interessant. Greg Park ist der Autor. Der hat so viel gemacht,
dass
ich mir jetzt nur Star Wars, Darth Vader und Weapon X aufgeschrieben habe.
Der hat aber auch mal eine Batman-Geschichte gemacht.
Der war überall. Der weiß, was er tut. Was für mich auch spricht, dass das jemand ist, der auch Bock auf diese Geschichte hat, weil er schreibt es so als. Es ist super. Es fühlt sich nicht weird an.
Es ist toll. Es ist halt wirklich so, aber es wirkt halt so. Wesensfremd, weißt du, wenn du oft jetzt Star Wars und das andere habe ich jetzt schon wieder vergessen. Und dann Lilo und Stitch, denkst du erstmal, hä?
But why? Aber,
irgendwie
hat er Aktien in der Sache.
Merkt man, das funktioniert?
Hat Bock gehabt.
Ne? So.
Aber interessanter finde ich noch, gezeichnet ist das von einer Person namens
Giulia Giacomo.
Und Giulia hat vorher für Sumerian, die auch die Bad Omens Comics rausgebracht haben, kleine Reihe geschrieben, die nennt sich How I Became a Shoplifter und That's It. Hat vorher ein paar Cover gemacht, also ist das quasi auch für sie so mehr oder weniger so der erste größere Comic-Gig. Also da auch eine Newcomerin, mehr oder weniger, am Start. Mhm. Und da ist Lilo und Stitch sehr dankbar. Es gibt das Franchise, es gibt den Film, es gibt eine Serie, es gibt Fernsehfilme. Also da ist ein bisschen was.
Das wird auch, aber jetzt, du meintest jetzt vorhin, da ist auch gerade in Planung oder wird gerade gemacht, einen Realfilm?
Genau, ne? Wir haben ja diese Welle an Real-Life-Verfilmungen von Disney, ob man die braucht oder nicht, andere Debatte. Aber es kommt jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Okay. Der Film ist angekündigt, es gab den ersten Reveal von Stitch, damit steht und fällt es ja ein bisschen, CGI-Charakter etc. Ja. Ich finde, er sieht super flauschig aus. Ich würde ihn gerne in den Arm schließen. Es sieht auch halt gut aus. Ich bin gespannt. Die Einzelausgaben, weiß ich gerade nicht. Trades sind definitiv vorhanden.
Das wäre nämlich noch, genau, das ist nämlich bei Gargoyles noch die Frage. Ich glaube, es gibt welche, aber ich weiß nicht, ob man die noch nachbestellen kann oder nicht.
Ich glaube schon. Also Prognose optimistisch.
Sehr gut. Das stimmt mich auch optimistisch und ansonsten suche ich mir halt noch die Einzelhefte zusammen. Dann würde ich sagen, packen wir es für heute. Ja, was ein Rundumschlag. Von den Turtles über Naruto zu Disney.
Zu queeren Aliens.
So.
Super.
Und damit haben wir den Titel der Folge. Danke dafür. Ja, Julian, dann danke ich dir mal wieder, dass du da warst. Dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein und ich sag tschüss.
Ciao.
Halt, stopp. Halt. Ich habe doch gesagt, doppelte Portion. Also weiter geht's mit Folge 42.
Peng. Puff. Pow. Der Comic-Podcast.
Herzlich willkommen. Neue Ausgabe Peng Puff Pow, der Comic-Podcast. Und Dirk ist heute mein Gast. Hallöchen.
Hallo, Robert. Schön, dich zu sehen.
Danke gleichfalls. Dann springen wir mal schnell rein. Das Tolle ist, wir haben uns in den letzten Wochen ja auch des Öfteren im Laden gesehen. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich da nicht einfach Mikros mitnehme und die in den Raum irgendwie hänge. da ist sehr viel Gehaltvolles dabei gewesen, auch viel Bullshit. Aber größtenteils sind da schöne Popkulturgespräche entstanden über alles Mögliche. Aber gut. Wir wollten es ein bisschen kürzer fassen, haben wir uns gesagt. Und wir schaffen es wirklich, und da bin ich sehr, sehr stolz auf uns beide oder alle. Wir reden heute über den Free Comic Book Day 2025.
Ja.
Zu einem Zeitpunkt. Ja, du,
John. Rechtzeitig ist es. Ja. Denn es ist ganz frisch, auf der Webseite jetzt alles vorzubestellen. Und obwohl der erst im Mai ist, am 3. Mai, um genau zu sein. Ne? Erster Samstag im Mai ist der 3. Mai diesmal. Und da ist Free Comic Book Day und die Verlage haben gesagt, wir bieten jetzt schon alles zum Vorbestellen an, ne? Ist jetzt schon im Katalog, ist auf der Website zu finden.
Ja.
Und dementsprechend, ja, go for it.
Es ist alles da, es ist auch DC schon, ne?
Also, DC fehlt noch, das sind die einzigen, die fehlen. Image ist dabei, Marvel sowas. Und die alle anderen sind dabei, aber DC kommt immer ein bisschen spät zur Party.
Es ist, ganz kurz, was mir aufgefallen ist, 80er, 90er Jahre Zeichentrickserien in Comicform umzuwandeln. Wir hatten das zwischendurch immer schon mal wieder. Gargoyles, Thundercats, angekündigt war jetzt, glaube ich, Speed Racer bei Mad Cave, die wiederum auch Biker Mice from Mars gerade irgendwie noch rausbringen, Defenders of the Earth, Flash Gordon. Also es ist so, 30 Jahre später erlebe ich meine Kindheit gefühlt irgendwie nochmal durch die Comics.
So ein bisschen ist es ja auch schlau, ne? Weil die Kinder von damals sind jetzt die Leute, die Geld ausgeben für Comics. Ja, wir kriegen genügend junge Leser nach, aber es sind natürlich insgesamt weniger.
Okay, ja.
Ist das? Die jungen Leser kommen Stück für Stück nach. Okay. Sie kommen ran, irgendwann. Aber es ist natürlich so, dass der Markt vom, ich sag mal, solventen Kunden gerade halt wir sind. Und da macht es halt Sinn über diese ganzen Revivals. Also Gargoyles, wie du schon meintest, Thundercats, Speed Racer, Power Rangers läuft seit 10, 20 Jahren ja schon fast an Comicformen richtig durch. Also die haben das als erstes aufgemacht. Wir hatten früher Buffy als Fortsetzung. Also da ist immer wieder was. Und jetzt gerade ist, glaube ich, Dynamite hat halt ganz viele Disney-Rechte gekauft. Mussten wir auch ein bisschen rödeln, um an die Hefte zu kommen. Aber wir kriegen sie jetzt. Bei Dynamite ist es jetzt konsequent. Da kriegen wir alles über Diamond UK. Das funktioniert gut, deswegen können wir da auch DuckTales und die ganzen Sachen anbieten.
Stimmt,
das war, ja. Wo einfach eine große Nachfrage ist.
Darkwing Duck gab es viele als Comic. Ich weiß gar nicht, ob das. Sind das dann Miniserien? Ich will da auch gar nicht so lange drüber reden, Entschuldigung, aber.
Mehr Maxiserien. Also DuckTales ist eine Maxiserie gewesen. Ich glaube, es waren 12 Hefte. Dann gab es eine Pause. Da haben sie eine Miniserie gemacht mit Negaduck. Und jetzt kommt DuckTales, glaube ich, wieder. Also es ist. Die haben eine kurze Pause gemacht, jetzt zweite Season quasi. Mhm,
okay. Und ansonsten, bei DC habe ich jetzt gar nicht reingeguckt gehabt, weil DC ist auch keiner von den wie heißt es, Gold Member? Nee,
wie
heißt
wie
es?
Gesagt, DC fällt ja extra raus, genau. Und kommt später nach. Deswegen guckt man natürlich mal, was macht Marvel. Und da hatten wir gefunden einmal
Fantastic Four, X-Men. Es war sonst, wenn ich die letzten Jahre mal durchgeguckt habe, es war immer Amazing Spider-Man und Venom. Und es war Avengers und X-Men.
Genau.
Oder X-Men Avengers irgendwie so. Aber das war gesetzt, ich glaube, gefühlt die letzten 4-5 Jahre immer diese Konstellation. Deshalb war so wie Fantastic Four, X-Men.
Ja, ich habe das Gefühl, also da fehlt mehreres rein. Einmal kommt jetzt demnächst das große Doom-Event.
Okay.
Wo wir alle nicht mit gerechnet haben, dass Bloodhunt irgendeinen wichtigen Effekt hat. Aber einen hat es. Ich will nicht spoilern, aber Doom ist Sorcerer Supreme geworden. Und dann hat er sich erstmal wieder zurückgezogen. Und jetzt kommt er wieder und sagt, ich bin Sorcerer Supreme, also übernehme ich die mal alles hier. Einfach alles. Und alle sind froh drüber. Warum? Weil er Sorcerer Supreme ist.
Okay, krass.
Sprich, Gedankenkontrolle und so weiter und so fort.
Danke, Entschuldigung. Ja, das wäre jetzt die nächste Frage.
Aber dadurch haben wir natürlich einen der Hauptgegner von den Fantastic Four als Hauptgegner für alle.
Ja.
Dadurch sind die Fantastic Four wieder mit reingezogen. Auch diese berühmten Disney-Variants, die wir die ganze Zeit bei Spider-Man hatten, kommen jetzt mindestens einmal bei den Fantastic Four. Also mal sehen. Fantastic Four wird gerade gepusht, finde ich gut.
Das trifft mich völlig außer Kalten jetzt, aber das erklärt natürlich, warum es vor ein paar Monaten auf einmal diesen One-Shot gab, Doom, geschrieben von Jonathan Hickman. Was rückblickend betrachtet, ne? Fantastic Four, Run, X-Men und so weiter.
Und man könnte natürlich sagen, es hilft auch, dass gerade im MCU sie einen Doom angekündigt haben, einen Fantastic Four angekündigt haben und einen Avengers-Tie-In, der auf dem Fantastic Four-Film beruht und wahrscheinlich auch mit Doom zu tun haben wird. All das.
Cleveres Marketing, Mensch.
Kommt zusammen.
Ja, Doom hat, glaube ich, in letzter Zeit. Also seit Secret Wars hat er da nochmal eine größere Rolle gespielt gehabt im Marvel-Universum?
Immer wieder in Einzelserien, aber nicht in den großen Stil. Und jetzt ist das halt mal wieder ein großer Wurf. Ne? Ist immer schwierig, weil Doom ist recht mächtig. Es ist ähnlich wie Magneto, so ein Charakter, der halt einfach so ikonisch ist, dass du den auch nicht dauerhaft immer wieder reinwerfen musst, sondern immer wieder mal eine Pause machen musst. Und aber er ist ein saumäßig guter Villain einfach. Weil er eine eigene Agenda hat, immer, weil er immer clever ist, eigentlich immer einen Plan hat. Ist halt nicht einer, der hingeht und sagt, ich mache jetzt was und dann, ups, geht nicht. Sondern der kommt und hat den Plan schon durchgeführt.
Ja.
Und das dann noch zu verhindern, ist immer nicht so einfach.
Ja. Ah, okay, I see. Ich habe das nämlich auch nur im Zuge von Breakdowns und Easter Egg-Videos mitbekommen. Gerade auch als Robert Downey Jr. damals angekündigt wurde, dass da viel Potenzial drinsteckt, weil Doom kein reiner Schwarz-Weiß-Charakter ist mehr und halt, so wie ich nämlich auch gehört hatte, wäre wohl Next in Line gewesen für Sorcerer Supreme und dass das jetzt halt tatsächlich ist gerade. Super spannend. Also von daher, genau. Das wird aber nicht das nächste Sommer-Event, ne? Meintest du? Das, oder kannst du dir nur schwer vorstellen?
Es beginnt jetzt schon im Februar, dementsprechend endet es im Sommer.
Okay.
Ich vermute, dass dann das Fantastic Four X-Men Free Coin Book durch Special so ein bisschen das danach zeigt, so ein bisschen als Epilog und als Neustart, was dann in den Serien danach passiert, fungieren wird. Es wird ganz viele Tie-ins geben zu dem Doom-Event. Ich weiß bisher halt, One World Under Doom ist die Hauptserie und Doom Academy ist die erste Nebenserie. Und in den laufenden Serien wird es halt Tie-ins geben.
Pausiert Strange Academy dann? Läuft die überhaupt noch?
Das ist die Strange Academy. Die ist dann jetzt die Doom Academy.
Ja, ja. Ah, okay. Nun gut. Ist Musik drin. Finde ich gut. I like it a lot. Das zweite Heft, über das wir noch gestolpert sind von Marvel, war dann nicht Amazing Spider-Man und Venom, sondern Amazing Spider-Man und Ultimate Universe.
Genau, das Ultimate Universe geht jetzt demnächst ins zweite Jahr. Gibt es auch noch ein Senderheft dazwischen irgendwie. Also das Ultimate Universum ist gerade halt einfach das Ding. Ne? Also hat mit Ultimate Spider-Man angefangen, dann Ultimate X-Men, Ultimate Black Panther und jetzt Ultimates. Ist immer noch recht übersichtlich mit 4 Titeln, fühlt sich immer noch fresh an.
Wolverine ist jetzt, glaube ich, angekündigt worden.
Und Ultimate Wolverine ist angekündigt, genau. Obwohl, wie wir jetzt schon so wissen, eher so eine Mischung aus Wolverine und Winter Soldier wird.
Ah, okay.
Also er wird quasi der Winter Soldier, aber halt als Logan. Spannend.
Können wir direkt so zu einem der Haupttopics, die wir uns rausgegriffen haben, dem Free Comic Book Day, das Ultimates-Universum.
Genau.
Dass er jetzt sein Revival erlebt hat dieses Jahr, hätte es das gebraucht. Muss ich alles andere auch kennen und wissen? Oder ist das ein anderes Ultimate? Universe.
Es ist ein anderes Ultimate Universe und das ist auch eigentlich das, was es so fresh macht und gut macht eigentlich. Ne? Also sie haben es natürlich so ein bisschen erklärt, ne? Der Maker ist ausgebrochen, der war ja die ganz lange seit Secret Wars eingesperrt und ist ausgebrochen und hat sich sein neues Ultimate Universe wieder neu gebaut einfach. Aber, weil er sich selbst gebaut hat, hat er ja gesagt, okay, ich mach's für alle Helden schwieriger. Das heißt, er hat eigentlich die Entstehung von allen Helden verhindert in der Entstehung der Welt.
Oh. Okay.
Spider-Man wird nicht gebissen, also Peter Parker wird nicht gebissen, die Avengers gibt's nicht, Captain America wird nicht gefunden und so weiter und so fort. Ich glaube, der Einzige, den er nicht canceln konnte, war Tony Stark. Deswegen ist das Erste, was er macht, Tony Stark quasi anzugreifen und in Ungnade werfen zu lassen und als den Main Public Enemy Nummer One gelten zu lassen.
Okay.
Tony wiederum hat das irgendwie durchschaut, rausgefunden, wie auch immer, ne? Das eigentlich ist eine Art Schatten Regierung gibt, die alles steuert für den Maker und hat halt so Kristalle rumgeschickt, um die Helden zu erwecken, die eigentlich hätten da sein sollen. Und in der ersten Serie Ultimate Spider-Man ist es halt so, dass das, was passiert, der erwachsene Peter Parker mit MJ verheiratet, hat zwei Kinder.
Der im ursprünglichen Ultimate-Universum gestorben war.
Genau.
Weshalb wir ja mal als Morales bekommen haben.
Es ist so ein komplett neues Ultimate-Universum.
Genau, genau.
Und dem wird dann der Kristall geschickt und gesagt, du hättest eigentlich ein Held sein sollen. Es wurde verhindert. Hier ist die Spinne, die dich als Jugendlicher hätte beißen sollen. Lass dich beißen, wer hat Spider-Man? Also kurz gefasst.
Okay, das heißt, er bekommt die Möglichkeit aber
Genau, er bekommt die Möglichkeit, zu Spider-Man zu werden. Also er nennt sich am Anfang natürlich nicht Spider-Man, weil ein erwachsener Mann nicht gleich auf die Idee kommt, sich so zu nennen. Aber ihm wird gesagt, du hättest Held sein sollen. Du kannst es jetzt werden, wenn du willst, hier. Und Peter sagt halt, fühlt sich richtig an. Ich habe immer irgendwie gewusst, irgendwas ist falsch, mache ich. Und das ist dann in den anderen Serien auch so ein bisschen so.
Mhm.
Und ich will nicht zu viel in die Tiefe gehen, aber andere Dinge sind anders gelaufen und sehr spannend. Aber es ist halt so, dass überall eigentlich die Bösen an der Macht hängen. Ne? Der Kingpin hat New York unter sich.
Oh, krass, okay.
Jedes Land ist eigentlich von irgendeinem Bösewicht geführt und der Maker sitzt über der ganzen Welt.
Der Maker ist kein Spoiler, ne? Ist Reed Richards.
Ist der Original Ultimate Reed Richards von den Fantastic Four, der böse geworden ist, der Welt zerstören wollte und so weiter, zu Secret Wars dann eingefangen und besiegt worden ist und dann eingesperrt war, frei geworden worden ist, genau, ja. Ne, passt halt einfach auch gerade zu Fantastic Four und so, ne, mit Doom und so, ne, das ist also greift alles ineinander.
Okay. Übersichtlich. Also das ist das, was mir
das gesagt. Das ist alles nur übersichtlich, aber es ist fresh halt. Ne? Genau. Weil es ist ein neues Universum und jetzt müssen wir, finde ich, auch gleich rübergehen zum Konkurrenten DC.
Okay. Letzte Frage nur.
Ja?
Ultimate kriege ich auch als Trades. Mhm. Kann ich
Alles, was schon rausgekommen ist, gibt es als Trade. Also Spider-Man hat, glaube ich, zwei Trades. Ultimate Black Panther hat einen Trade. Ultimate X-Men, glaube ich, auch.
Da
und
ist ja Peach
Ultimates noch nicht, genau.
Genau.
Genau, Ultimate X-Men ist auch spannend, weil Peach Momoko halt schreibt, zeichnet. Ganz anderer Stil. Die Serien sind auch noch nicht so interconnected bisher. Bisher laufen alle Serien für sich. Es ist zwar in einer Welt, aber es gibt kein Crossover. Es gibt bisher nichts, wo es sich groß überschneidet. Ich glaube, die Ultimates spielen in alles ein bisschen rein, aber die anderen drei Serien laufen bisher ganz entspannt für sich.
Vor allem, es klingt halt auch noch übersichtlich. Wenn du meinst, ne, so fresh, das ist halt was.
Du brauchst die ganze Hintergrundgeschichte nicht.
Danke,
ne? Du musst nicht wissen, wo der Maker herkommt, wer der Maker ist oder so. Und du weißt einfach nur, das ist das Ultimate-Universum. Es gibt den bösen Maker, der alles gemacht hat im Hintergrund. Und die Bösen haben übernommen. Für die Helden ist es halt schwieriger, alles irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
So.
Und du kannst einfach alle drei, vier Serien vollkommen getrennt voneinander lesen. Und das ist halt schön.
Und jetzt nehmen wir mal, worauf du gerade schon auch überleiten wolltest, DC.
Die machen jetzt quasi was Ähnliches mit dem absoluten Universum.
Okay, da musst du mich wirklich abholen.
Genau, ich gebe zu, den Start habe ich auch so ein bisschen selbst verpasst, aber mich gerade angelesen, das gab das gute DC All-In-Special, ein einzelnes Heft, was so ein bisschen das DC-Universe neu gestartet hat jetzt hier mit All-In, alles wieder ein bisschen fürs normale Universum startet. Und das ist, ich spoiler, minimalistisch, Darkseid, so ein bisschen der Thanos von DC, stirbt. Ist aber eigentlich eine universelle Konstante und kann nicht sterben. Also muss er das so ein bisschen tweaken, um zu sterben, weil er hat keinen Bock mehr darauf, immer das Böse zu sein und immer das zu sein, gegen den alle kämpfen. Ist anstrengend.
Ja, ist auch
also
eine Menge Stress, ne, auf Dauer.
Stirbt er und wird in einem eigenen Universum wiedergeboren, damit er nicht im Normalen wiedergeboren wird. Und das ist das absolute Universum. Darkseid macht auf jeden Fall im absoluten Universum das Gleiche, was der Maker.
Eine kurze. Das heißt nur, ich fange jetzt an mit dem All-In-Special. Das ist wahrscheinlich so ein Sonderheft wie das zu Infinite Frontier damals, ne?
Genau. Du brauchst es auch nicht notwendig, weil alle Absolute-Titel für sich eigenständig stehen. Mhm. Es gibt drei, komme ich gleich drauf zu. Halt die Trinity, Absolute Superman, Absolute Batman und Absolute Wonder Woman.
Genau.
Das ist auch bisher alles. Aber ich glaube, du brauchst den One-Shot nicht. Der One-Shot führt halt dahin, dass Darkseid das macht.
Ja.
Aber die Serien für sich stehen wieder eigenständig.
Okay.
Das ist eigentlich das Schöne. Aber es ist gleich wieder so, dass sich Darkseid sagt, ich mach's mehr schwieriger. Ich kann nicht verhindern, dass es Superman gibt, aber ich kann verhindern, dass er bei den Kents landet, dass er eine gute Kindheit hat, dass er viel um sich rum hat. Ich kann verhindern, dass Bruce Wayne reiche Eltern hat, dass er quasi die ganze Ausrüstung hat. Er macht es für alle einfach schwieriger.
Mhm.
Ähnlich wie beim Ultimate Universum der Merker. Und das ist das, wo sich das gerade so ein bisschen spiegelt. Finde ich ganz spannend. Ist ganz oft in Comics so, dass die gleiche Idee ein bisschen unterschiedlich erzählt wird. Beides für sich fühlt sich aber super an. Also ich kann sagen, die Absolute-Titel verkaufen sich gerade wie geschnitten Brot, wie man so schön sagt. Absolute Batman Nummer 1 geht gerade ins fünfte Printing.
Ins fünfte Printing sogar schon, krass. Okay.
Und es sieht bei den anderen ähnlich aus einfach. Absolute ist noch mal sehr viel, ich würde sagen, eine stärkere Änderung zum Original. Ne? Also du hast, Batman ist halt groß, breit, hochtrainiert und
also, das ist schon über Bodybuilder-mäßig.
Genau, ne, weil wenn du keine Kräfte hast und kein Geld hast, dann musst du es halt anders kompensieren.
Mhm.
Und er muss nicht als Bruce Wayne so tun, als ob er ein reicher Schnösel wäre, sondern kann halt einfach all in gehen. Das ist der erste große Ding. Und dann, bei Superman ist halt einfach wirklich, jemand, der nicht so aufgewachsen ist, wie wir Superman kennen und dadurch einen ganz anderen Blickwinkel hat, trotzdem diese Kräfte hat. Wonder Woman ist einfach vollkommen losgelöst von den anderen Amazonen. Ich glaube, die sind alle irgendwie, weiß nicht, ob sie tot sind oder so. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist einfach, also wirklich starke Änderungen zum Original.
Ja.
Und das ist spannend. Und es ist halt auch wieder so, du kannst einfach eine von diesen Serien lesen, die haben kein Crossover, die laufen nebeneinander. Mhm. Irgendwann wird es vielleicht zusammenlaufen, aber jetzt gerade kannst du einfach sagen, ich will nur Absolute Wonder Woman lesen oder nur Absolute Batman oder nur Absolute Superman. Und das ist vollkommen in Ordnung.
So ein bisschen wie diese Earth-One-Titel, ne? Deine?
Ganz genau, ja. Ich glaube, das ist ein ähnlicher Ansatz gewesen. Ist natürlich auch ein ähnlicher Gedanke, einfach zu sagen, wir fangen neu an, damit die Leute nicht Jahrzehnte Geschichte lesen müssen, um zu wissen, was passiert, sondern einfach einsteigen können. Und das war Earth-One ähnlich. Und das ist jetzt hier wieder genauso. Und ich finde, das ist schön, immer den Leuten auch mir einfach einen neuen Punkt zu geben, wo sie anfangen können. Also wir hatten sehr viel Neukunden, sehr viel Anfrage von Leuten, die einfach sagten, ey, da ist was Neues, da ist was, wo ich einfach einsteigen kann.
Ja.
Und das ist schön.
Von daher, kann ich mir die Frage zumindest ein bisschen selber beantworten, hättest du das gebraucht? Ja, klar, um vielleicht Leute neu zu begeistern für etwas, das sie, von dem sie sich vorher vielleicht trotzdem eher gescheut haben. Das ist ja ein Dauerthema. Wann fängst du an bei Batman? Oder was brauche ich als Wissen oder nicht? Und ne, Patrick hat ja immer gesagt, einfach anfangen.
Genau, das ist eigentlich auch so, aber zum Beispiel bei Batman, jedes Schreiber-Zeichner-Team kann gar nicht so radikale Änderungen machen. Also da, ich meine, es gab radikale Änderungen in letzter Zeit, aber ich meine, da war Alfred ist tot, Batman war mal zwischendurch arm. Ich weiß gar nicht, wie es gerade, ob er immer gerade noch arm ist, ich glaube ja. Aber
irgendwie trotzdem.
Genau, der Kern bleibt immer trotzdem noch sehr ähnlich. Mhm. Und hier kannst du wirklich mal komplett anders herangehen an die Sache. Und das ist, glaube ich, das Spannende auch für ein Schreiber-Zeichner-Team, wenn die sagen, ich würde Batman gerne ganz anders erzählen. Und somit hast du sowohl die Möglichkeit, dass neue Leser rankommen, aber auch für die Schreiber-Zeichner hast du die Möglichkeit, komplett neu zu interpretieren.
Die Frage auch, ob es das braucht. Also Ultimate kann ich nachvollziehen, absolut auch. Das Ding ist, DC hatte sowas ja schon mal oder hat das immer wieder.
Ja.
Es nennt sich halt, oder nannte sich früher halt Elseworlds. Und Elseworlds kommt jetzt wieder zurück oder ist absolut dann auch Elseworlds oder ist das nochmal was ganz anderes jetzt wieder?
Das ist eine gute Frage. Also ja, Elseworlds hatten sie früher schon. Einfach alles, was sie nicht zum Haupt-DC-Universe erklärt haben, war quasi Elseworlds. Ähnlich auch diese Earth-One-Geschichten, die wir kurz angewähnt haben.
Genau, und da gab es ja ganz, also berühmt ist ja Superman The Nail. Was
genau.
Wäre, wenn ein Nagel verhindert hätte, dass sie kennt.
Kingdom Come, mehrere Sachen gab es da.
Sun.
Genau, und jetzt gerade gibt es auch wieder mehrere neue Sachen. Es gibt dieses Gotham by Gaslight, es gibt einen Green Lantern Dark.
Ganz kurz, Gotham by Gaslight war ja mal die Elseworlds-Geschichte von Mike Mignola zu Batman.
Ja.
Das wird jetzt weiter erzählt, oder?
Genau, es basiert auf der alten Geschichte. Ich dachte, das ist
einfach ein Reprint gewesen irgendwie.
Nee, es ist einfach eine Fortsetzung. Ne? Das ist
krass.
Teil 2, ich glaube, wir sind sogar bei der dritten Gotham Girls-Serie. Es gab schon eine zweite und jetzt sind wir gerade bei der dritten, im Kryptonian Age. Was hintet, dass Superman auftaucht? Aber
ist das The Doom, The Game to Gotham? War das der zweite Part?
Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Da hilft mir bestimmt die Stimme aus dem Off.
Ja, na klar. Und nee, war es nicht. Aber von vorne. Batman Gotham by Gaslight erschien 1989. Der 52-seitige One-Shot wurde geschrieben von Brian Augustin und gezeichnet von keinem Geringeren als Mike Mignola, dem Schöpfer von Hellboy. Die Fortsetzung Batman Master of the Future erschien nur 2 Jahre später, ebenfalls geschrieben von Brian Augustin. Allerdings stammten die Zeichnungen dieses Mal von Eduardo Barreto. Batman The Doom That Came to Gotham ist eine 3-teilige Miniserie, die zwar von Mike Mignola geschrieben wurde, aber nichts mit den Gotham by Gaslight-Geschichten zu tun hat.
Danke, danke.
okay.
Genau, und dann, da sind noch wesentlich mehr Sachen, aber sie haben das Imprint wieder reingehauen. Gleichzeitig ist DC gerade wieder allgemein wieder, die Sachen so ein bisschen zu benennen. Auch Vertigo soll jetzt wieder kommen.
Okay.
Sie haben nachträglich Nice House by the Sea, die Fortsetzung bei Nice House by the Lake, als den ersten neuen Vertigo-Titel jetzt wieder erklärt und wollen wieder da mehr machen.
Ganz kurz, was war das für eine Serie? Das
ist komplett große Serie von James Tynion. Mhm. Gruppe Leute werden von ihrem Freund eingeladen zu einem Wochenendtrip ins Haus am See. Mhm. Und als sie ankommen, merken sie, um sie rum geht die Welt gerade unter und sie sind alles, was übrig ist.
Oh.
Und was das mit ihnen macht. Und warum und weshalb, verrate ich jetzt nicht.
Okay.
Und das ist der erste Story-Arc. Mhm. Und es wird gehintet, dass es andere Enklaven gibt, wie dieses Haus am See. Und das ist dann die zweite, das Nice House by the Sea. Das ist dann eine von diesen anderen Enklaven von Überlebenden, sage ich mal. Der baut da sich so wirklich spannende Sachen aus, weil es geht psychologisch tief, ne, wie die Leute damit umgehen, wenn sie das erfahren und wie sie aufeinander reagieren, die Komposition der Figuren und so weiter und so fort.
Okay.
Super schöne Science-Fiction-Horror-Geschichte.
Werde ich mir mal merken. Also es ist komplett an mir vorbeigegangen, deshalb. Aber gut. Bei mir zieht sich sowieso gerade alles so ein bisschen. Bin jetzt gerade durch mit Batman, Catwoman, Gotham War.
Ja.
Es war dann doch kleiner als gedacht, ne? Es sind irgendwie nur ein paar Batman-Ausgaben, es sind ein paar Catwoman-Ausgaben und es gibt so 1-2 Tie-Ins, glaube ich. Also Red Hood hat den Zweiteiler und ja klar, es gibt dann ein Anfangsheft und jetzt das letzte ist dieses Scorched Earth. Und da bin ich noch mit drin beschäftigt. Du hast es noch nicht gelesen, ne?
Ich habe es noch nicht gelesen, aber ist in Ordnung. Wir wollen nicht spoilern, mhm. Aber was ist dein Eindruck? Würde mich mal interessieren.
Mein Eindruck?
Mhm.
Ich finde ein bisschen verschenktes Potenzial.
Mhm. Mhm.
Es wirkt an einigen Stellen halt gerafft. Mhm. Als wenn irgendjemand sagte, nee, vielleicht machen wir doch lieber nicht. Hört man doch vielleicht lieber auf. Ich glaube, man hätte mehr draus machen können. Ich weiß nicht, ob sie sich nicht einig waren.
Ich glaube, das ist das Problem.
Weil Tiny Howard und Chip Zdarsky zusammen, glaube ich, geschrieben haben. Und da ich von Zdarsky momentan und seinen Batman-Geschichten mich auch ein bisschen mit schwer tue.
Ich glaube, das Problem ist, sie hat mit Tom King eigentlich, fand ich, einen guten Schreiber, der einen guten Run hatte, der aber auch sehr polarisiert hat, weil viele nicht mochten, was er gemacht hat. Dann haben sie ihn ja so ein bisschen früher abgesägt, als er wollte.
Mhm.
Und er konnte seine Geschichte in Batman Catwoman zu Ende erzählen, was dann aber zu Elseworld erklärt worden ist.
Wollte ich gerade sagen, genau. Das ist aber nicht so gelabelt war, ne?
Genau.
Genau.
Damals hatten sie Elseworld noch nicht ausgegraben wieder und deswegen war das so, erzähl es mal da so, genau. Und in der Hauptserie sind sich, glaube ich, nicht einig, was sie mit Batman und Catwoman machen. Sie waren jetzt durch Tom King kurz vor der Heirat, keine Heirat gehabt, aber sind sie jetzt freundschaftlich oder nicht? Kommen sie wieder zusammen oder nicht? Jeder Schreiberzeichner ist sich da ein bisschen uneinig. Und wenn man dann guckt, was in der Batman-Hauptserie passiert, in der Detective-Hauptserie passiert, in der Catwoman-Serie passiert, es passt alles nicht perfekt ineinander.
Gar nicht. Das sind zwei verschiedene. Also Batman und Detective Comics sind ja mittlerweile zwei gefühlt komplett verschiedene Universen.
Ja.
Das Detective Comics Universum ist leider das Bessere.
Ich würde sagen, das hängt immer vom Story Arc ab, aber ja. Am Ende, ne, jeder Story Arc für sich steht ja, ob er gut ist oder nicht. Und wie er sich ins große Ganze einfügt, ist dann wieder die zweite Frage. Und die ist meistens für mich gar nicht so wichtig. Aber die haben halt das Problem, dass sie das große Ganze im Blick halten müssen, dass es zusammenpassen muss. Und dann ist es halt unklar, wie die gerade zueinander stehen. Und dann kommt so ein Batman-Catwoman-Krieg und dann sind sie sich nicht ganz sicher, wie sie es enden lassen wollen. Ne? Das führt zu Problemen, glaube ich.
Ja, auch was zwischendurch mit einigen Figuren passiert. Und es wirkt halt so ein bisschen, gerade diese letzte Ausgabe wirkt jetzt so ein bisschen wie, achso, ihr müsstet übrigens, da habt ihr gelesen in Catwoman und das habt ihr übrigens da, das ist da passiert und das ist da passiert. Und falls ihr die Hefte nicht gelesen haben solltet, ich meine, ja, wir hatten das damals bei Empire von Marvel schon, dass wir auf einmal ein Panel hatten, wo Bezug genommen wurde auf eine Geschichte, die offensichtlich als Miniserie geplant war, aber nie erschienen ist. In der Hauptserie dazu führte, dass du ein Panel hattest, in der das runtergebrochen wurde. Das ist hier halt auch manchmal so ein bisschen so mit, ne, Show, Don't Tell, und hier wird manches dann so vorweggenommen durch Erzählen. Weiß ich nicht. Ist irgendwie komisch. Ist alles ein bisschen zu, also es hätte ausgebreiteter, glaube ich, wenn man sich mehr Zeit gelassen hätte, hätte es eine richtig geile Geschichte, glaube ich, sogar werden können.
Ich glaube, in der Haupt-Batman-Serie finde ich auch, die Schreiber in letzter Zeit gerade zu schnell gewechselt sind. Jedes Team für sich hat sehr gute Arbeit geleistet und eine gute Geschichte erzählt, aber die tonalen Unterschiede sind sehr schnell. Ne? Von Tom King sind sie zu James Tynion, dann zu Chip Zdarsky. Ich weiß gar nicht, ob sogar noch einer dazwischen war. Aber die Stimmungen waren sehr anders einfach. Ja. Und ich weiß nicht, ob das so ideal ist. Und jetzt haben sie schon angekündigt, dass demnächst jetzt Jim Lee Hush 2 erzählt in der Haupt-Batman-Serie.
Das wird in der Hauptserie erzählt.
Das wird in der Hauptserie erzählt. Ja, ne, das, okay. Und vielleicht hatten sie da schon den Gedanken hinzukommen. Deswegen ist der Weg dahin etwas holprig geworden.
Okay.
Das klingt ist auf jeden Fall aber eher eine Vermutung und nicht belegt.
Okay. Zeichnet er auch?
Er zeichnet auch. Deswegen, ich vermute, er hat vor 2 Jahren angefangen und ist jetzt fertig.
Genau, er macht nämlich, ich habe es auch bei Bleeding Cool, glaube ich, gelesen, mit Jeff Loeb, glaube ich, wieder zusammen.
Ja, Jeff Loeb schreibt wieder, er zeichnet wieder, das heißt, das Originalteam vom ersten Hush Run und darauf wieder aufzubauen ist einfach, und klar, Jim Lee ist ein beschäftigter Mann, wenn der einen ganzen Run von wahrscheinlich 12 Heften zeichnen soll, braucht der Vorlauf. Ähnlich wie wir damals das hatten, dass der Watchmen-Ableger von Geoff Jones quasi zu langsam war, als dass Tom King die Sache mit dem Thomas Wayne drauf aufgreifen konnte, für die reguläre Batman-Serie, was er wollte. Yeah. Deswegen hat er so viel Wassertreten zwischendurch gehabt, weil er eigentlich gewartet hat, dass, wie hieß es?
Doomsday Clock.
Genau, der Watchmen-Ableger von Geoff Jones, wo auch wieder Thomas Wayne ein war und wo so die Watchmen-Helden ins normale DC-Universum kamen. Sehr gute Geschichte, wirklich gut. Aber die kam halt so langsam raus, weil der Zeichner Gary Frank einfach so langsam war. Und dadurch wollte Tom King Sachen aufgreifen für die Batman-Serie. Konnte er nicht, musste deswegen Filler-Stories einfüllen. Auch deswegen war das, was er geschrieben hat, nicht so schön.
Oh Mann, ja,
krass. Und ähnliches kann hier auch passiert sein, dass einfach diese Hush-Fortsetzung eigentlich schon länger geplant ist, schneller hätte kommen sollen, aber sich verzögert hat, weil Jim Lee einfach ein viel beschäftigter Mann ist und langsam zeichnet, was vollkommen in Ordnung ist. Und ich finde es gut, dass sie warten, bis alles fertig ist, um es jetzt rauszubringen, und dann ist es in einem Rutsch durch.
Ja, aber dadurch ist
Aber dadurch haben wir halt Batman-Geschichten in der Hauptserie, die nicht alle ideal sind.
Und Chip Zdarsky ist ja jetzt eigentlich, also sein Daredevil-Run, den er vorher hatte, der ist ja geliebt worden ohne Ende.
Der ist super.
Also, das hat mich ja auch so gewundert, weil ich mir denke, die Figuren haben jetzt nur eine ähnliche Aura, die sie umgibt, ne? Mit der bösen, dunklen Stadt und der Rächer, der da nachts durch die Gegend wandelt. Und das hat sich, also ich wollte jetzt nicht Daredevil, ne, oder Batman als Daredevil lesen, sondern dachte mir, okay, das ist eine Figur, die sollte Chip Zdarsky eigentlich liegen. Und bis jetzt, was ich von ihm, von dem Run so mitbekommen habe, ist das leider gar nicht der Fall.
Ja, ist schwierig. Also der Daredevil-Run war wirklich gut. Kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Der hat wirklich den Charakter richtig gut getroffen. Und das bei Batman jetzt, er hat gute Ideen, die er aufgreift. Diese ganze, Peacemaker-Sache, die ja auch zu Absolute Power führt letztendlich, ne, mit dem Batman-Roboter. Es sind wirklich gute Ideen drin. Stimmt. Aber
Failsafe.
Genau, Failsafe. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass er den Bruce Wayne-Charakter nicht zugefügt. Ich glaube, er hat eine gute Ahnung, wer Batman ist, aber nicht, wer Bruce Wayne ist.
Ja.
Und für mich gehört das zusammen. Das war das, was für mich Tom King richtig gemacht hat. Tom
das
King
ist
hat
ein richtig guter Punkt, den du da
Batman
beschreibst,
das und Bruce Wayne erzählt. Ja. Und ich glaube, mein Lieblingsheft von dem ganzen Tom King-Run war ein Zweiteiler: Date Night von Batman, Superman, Catwoman und Lois Lane. Mega gut. 2 Hefte. Richtig schön in die Charaktere reingegangen, in die Freundschaft zwischen den Leuten, die Unterschiede in den Beziehungen. Und das war richtig gut geschrieben, richtig groß. Und das fehlt mir bei den Schreibern danach so ein bisschen. Also James Tynion schreibt auch sehr gute Sachen, aber auch da, der hat halt sehr viel mit der Bat-Family und Alfred aufgearbeitet. Ne? Das war ein großes Ding, das hat er auch richtig gut gemacht. Und bei Chip Zdarsky fehlt mir so ein bisschen das Menschliche dahinter. Der hat gute Ideen für die Story, aber der Immunitätsteil fehlt mir einfach ein bisschen.
Das trifft es richtig gut, vielleicht gefallen mir deshalb die Sachen, also ich glaube, Tini Howard schreibt, glaube ich, auch Catwoman gerade.
Ne? Mhm, genau.
Die haben mir besser gefallen. Mhm. So, ne? Obwohl das ja eigentlich Geschichten sind, die ineinander greifen und so, aber ja. Vielleicht fange ich doch nochmal Catwoman an zu lesen. Mensch.
Ja.
Ja. Du hast mich ja, zu Nightwing hast du mich ja schon gebracht. Aber
zum Nightwing habe ich dich schon gebracht, genau. Da endet, ist jetzt ja gerade der Run von Tom Taylor geendet. Richtig, richtig groß. Also, ha, Gänsehaut.
Okay.
Kann ich jedem nur empfehlen. Aber ich glaube, ich habe genügend Werbung für DC gemacht, für jemanden, der eigentlich mit X-Men aufgewachsen ist.
Das ist krass, ne?
Aber so ergibt sich das manchmal.
Ja, aber ist doch auch schön zu sehen, dass wir da nicht so festgefahren
sind. Nee, sind wir nicht.
Und hier so ein bisschen die.
Ich sag immer, wer mir eine gute Geschichte gibt, die gut geschrieben ist, gut gezeichnet ist, bin ich immer da, egal wer sie macht. Ob DC, Marvel, Indie-Verlag, gebt mir gute Geschichten.
Ja, schönes Schlusswort, mein Lieber. Dann würde ich auch sagen, packen wir es für heute. Danke, dass du da warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Danke, dass ihr zugehört habt. Bis dann, danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.
Peng. Puff. Pow. Der Comic-Podcast.
Eine Produktion von Podnews.